Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der Podcast des Taz-Parlamentsbüros. Wir reden heute über den Krieg in Gaza und über das Verhältnis Deutschlands zu Israel. In Gaza sind mehr als 30.000 Zivilisten gestorben. Die Kritik an Israel wird lauter, auch im Westen. Soll Deutschland also mehr Druck auf Israel ausüben? Wie könnte effektiver Druck auf Netanjahu aussehen? Oder verbietet sich das wegen des Holocausts, wegen des besonderen Verhältnisses, das Deutschland zu Israel hat? Und wie wirkt all das im globalen Süden? Mein Name ist Stefan Reinecke, ich arbeite im Taz-Parlamentsbüro und bin dort zuständig vor allem für die SPD. Und bei mir sind heute...
Mein Name ist Tanja Trikariko und ich arbeite in der Taz-Auslandsredaktion und bin dort zuständig für internationale Organisationen und Außen- und Sicherheitspolitik.
Mein Name ist Klaus Hillenbrand, ich bin Taz-Autor, beschäftige mich sehr stark mit Erinnerungskultur, den NS-Verbrechen, der Judenverfolgung, aber auch mit dem Nahen Osten.
Und?
Daniel Bax, ich bin auch im Parlamentsbüro, im Inlandsressort, beschäftige mich mit Linkspartei und der Wagenknecht-Partei, aber auch viel mit dem Nahen Osten, der deutschen Haltung zum Nahen Osten. Ich habe Islamwissenschaft studiert, das kommt daher.
Gut. Reden wir zuerst über die Situation in Gaza, die sich ja nochmal zugespitzt hat. Klaus, gib uns mal so ein kleines Intro, wie ist die Lage in Gaza?
Das Furchtbare an der Lage in Gaza ist, dass wir nicht genau wissen, wie die Lage dort ist, weil praktisch keine unabhängigen Journalisten mehr dort hineinkommen und das schon seit Wochen und Monaten. Wir bekommen die Nachrichten teilweise gefiltert, aber was wir bekommen, ist schrecklich. Also es gibt über 30.000 Tote nach Angaben aus der Hamas-Kreisen, aber diese Angaben werden als realistisch betrachtet von internationalen Organisationen und auch Israel widerspricht dem nicht. Es gibt weitflächige Bombardements und Angriffe von Israel auf zivile Einrichtungen, in denen sich nach Angaben Israels Hamas-Kämpfer und einzelne Strukturen verbergen. Die Angaben können wir nicht überprüfen, obwohl sehr viel dafür spricht, dass da was dran ist. Obwohl im Einzelfall natürlich, was heißt natürlich, im Einzelfall eben auch Zivilisten, und zwar viele, viele Zivilisten umkommen. Einmal, weil sich die Hamas-Kämpfer zwischen Zivilisten verbergen und zum anderen, weil die israelische Armee ganz offensichtlich furchtbare Fehler begeht bei ihrem Kampf gegen die Hamas.
Daniel, wie siehst du das? Sind das Fehler, die israelische Armee begeht? Es gibt ja jetzt gerade den aktuellen Fall von 7 Mitarbeitern von World Central Kitchen, die in Gaza getötet wurden von einer israelischen Drohne, was dramatische Auswirkungen auf die Versorgungslage hat, weil das ein wichtiger Versorger war. Und es gibt ja schon Hungersnot, es gibt Kinder, die schon an Hungersnot gestorben sind. Also wie beschreibst du die Lage, Daniel?
Also Fehler macht die israelische Armee sicher auch, aber es gibt ja auch einen Plan. Also, und der wurde sehr früh schon klar gemacht, was das Ziel ist. Die Hamas zu vernichten ist das eine. Das andere ist aber auch, es wurde klar schon am zweiten Tag, Yoav Gallant hat gesagt,
ich muss sagen, wer das ist.
Das ist der Verteidigungsminister. Der israelische hat gesagt, wir regeln den Gazastreifen komplett ab. Keine Lebensmittel, kein Strom, kein Benzin so. Und wir sehen jetzt die Konsequenzen dieser Strategie. Also ich meine, der Gazastreifen hat 6 Grenzübergänge. Da könnte man ohne weiteres Essen zum Beispiel.
Also vom Norden über Eretz wäre es möglich.
Alle möglichen Grenzübergänge. Ja. Also könnte man öffnen, wenn man das wollte. Das will die israelische Regierung nicht. Also der Vorwurf, der schon im Dezember von Hilfsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen erhoben worden ist, dass Israel dass den Gazastreifen aushungern will. Wir sehen das jetzt, das passiert. Und all diese Maßnahmen jetzt irgendwie über Wasser und über andere Organisationen, die dann auch bombardiert werden, Alternativen zu schaffen über den Landweg, dass das Naheliegendste wäre, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Wobei die Angabe nicht ganz richtig ist, Daniel, denn natürlich kommen Lebensmittel und auch andere Lieferungen in den Gazastreifen rein. per LKW, das sind mehrere hundert am Tag. Es sind nur zu wenige, ich glaube, da sind wir uns einig. Ja. Aber es ist nicht so, dass jetzt gar nichts in den Gazastreifen kommen würde.
Die Zahl von mehreren hundert, also die israelische Regierung hat den Gazastreifen ja schon länger abgeriegelt, seit die Hamas da die Macht ergriffen hat, seit 2008 ungefähr. Und glaube ich 500 Lastwagen pro Tag, zusätzlich zu dem, was in Gaza landwirtschaftlich produziert worden ist, war sozusagen das Existenzminimum. Und im Moment ist es, glaube ich, bei unter 100 Lastwagen pro Tag.
Genau, ergänzend.
Und dann ist natürlich die Frage, Frau Klöckner ist überzeugt davon, dass die Israelis im besten Willen genau das tun, was man von ihnen erwartet, nämlich die Versorgung sicherzustellen. Aber alle anderen, die das beobachten, zweifeln da sehr stark daran. Mhm.
Lassen Sie mal kurz auf diesen aktuellen Fall zurückkommen, den ich gerade erwähnt habe von World Central Kitchen. Da gibt es ja jetzt der Chef dieser Hilfsorganisation, eine sehr angesehene Hilfsorganisation, hat jetzt gerade gesagt in der New York Times, glaube ich, dass das kein Fehler war, wie die israelische Seite sagt, sondern dass es gezielt war. Das heißt, dass sie mehrere Autos angegriffen haben und dabei eben diese 6 Mitarbeiter getötet haben. Und es gab laut Haaretz auch schon vorher Sniper-Angriffe auf diese Autos. Also wie bewertet ihr das? Was ist da glaubwürdig?
Ja, also gut, dass du den Fall nochmal ansprichst von World Central Kitchen. Ich glaube, dass das wirklich ein Turning Point ist in der ganzen Lage. Wir haben jetzt 6 Monate den Krieg, also es ist jetzt ein halbes Jahr vorbei. Und natürlich internationale Organisationen und ihre Mitarbeiterinnen standen da die ganze Zeit unter Druck und es war sehr schwierig, vor Ort zu arbeiten seit Beginn des Krieges. Aber jetzt so eine Organisation gezielt anzugreifen, ist natürlich nochmal ein erschwerendes Ereignis. Man muss vielleicht dazu sagen, das ist eine relativ junge Organisation. Sie ist privat organisiert, sie finanziert sich über Spenden, aber sie sind sehr, sehr visiert in Kriegsgebieten. Ich bin zum ersten Mal auf die gestoßen, tatsächlich vor anderthalb Jahren über die Ukraine. Die sind dort an bestimmten Frontstätten, wo andere Organisationen, auch UNHCR, also die UN-Organisation oder auch Internationales Rotes Kreuz, eigentlich nicht hinkommen. Und das haben sie geschafft. Das heißt, die haben eine gute Logistik, die haben eine wahnsinnig gute Infrastruktur, verhandeln mit den einzelnen Playern. Das musst du machen als Nichtregierungsorganisation, wenn du vor Ort arbeiten willst. So, das heißt, man kann denen keinen Fehler eigentlich vorwerfen. Diese Diskussion gibt es ja auch, ganz kurz nur dazu. Insofern haben die sich gut vorbereitet und auch mit der israelischen Armee gesprochen, auch wahrscheinlich mit den Kämpfern der Hamas, die da vor Ort sind. Also es war klar, dass sie den Weg durchkommen, es war alles angesagt. Und dann einen gezielten, ich würde sagen, es war ein gezielter Angriff auf diese 3 Autos. Es gibt jetzt ja auch weitere Berichte dazu, wie das Ganze abgelaufen ist. Also, dass zuerst ein Wagen beschossen wurde, dann sind da Leute ausgestiegen, sie wollten in einen anderen Wagen umsteigen, dann wurde der beschossen, dann sind sie in den dritten Wagen umgestiegen. Also, und das war alles klar markiert. Das war ein UN-Fahrzeug, es war aber auch markiert mit dem Logo von World Central Kitchen. Und wenn humanitäre Hilfe nicht mehr möglich ist in einem Kriegs- und Krisengebiet und das bewusst unterbunden wird, dann haben wir ein wirkliches Problem.
Klaus, wie siehst du das? Ist das ein Turning Point in diesem Krieg?
Also Fehler ist sicherlich nicht der richtige Begriff für das, was da passiert ist, das stimmt. Ob das ein Turning Point ist, das wage ich im Moment noch nicht zu beurteilen. Es scheint aber zumindest nach den Berichten, die man aus Israel bekommt, so zu sein, dass in diesem Krieg untergeordnete Kommandeure eine erstaunliche Handlungsfreiheit haben. Und im Gegensatz zu vorherigen bewaffneten Konflikten in Israel, diese untergeordneten Kommandeure in diesem konkreten Fall offenbar aus Gründen, die wir nicht kennen, entschieden haben, wir greifen diesen Konvoi dieser Hilfsorganisation an und bringen tatsächlich die Leute um. Warum die das gemacht haben, wissen wir nicht. Sie haben es gemacht und das ist natürlich ein Verbrechen, was da geschehen ist. Und da erwartet man auch eine entsprechende Bestrafung durch die israelische Armee und eine entsprechende Aufklärung. Da reicht nicht einfach nur zu sagen, ja, sowas kann im Krieg mal passieren.
Das so war Netanyahu, der das gesagt
vor einigen Tagen gesagt hat. Ja. Also das ist auch mehr notwendig als einfach nur eine Entschuldigung. Ja. Und das wird natürlich die internationale Unterstützung für Israel tangieren, was da passiert ist.
Daniel.
Dass die Kommandeure vor Ort freie Hand haben, ist ja kein Zufall. Das ist ja denen bewusst gewährt worden. Auch das wurde sehr früh schon klar gemacht, dass die Regeln des Krieges gelockert werden und dass es eine große Entscheidungsfreiheit gibt. Die Haaretz hat berichtet, die israelische Zeitung, dass es Killzones gibt, wo die Armee den Freibrief hat, jeden im kampffähigen Alter zu erschießen. So, das erklärt ja auch zum Beispiel, warum Geiseln, die mit einer weißen Fahne sich befreien konnten, dann erschossen worden sind. Also das macht das plausibel. Und es gibt Berichte jetzt auch, dass die Ziele in diesem Krieg mit künstlicher Intelligenz ausgewählt worden sind, wo im Prinzip ziemlich randommäßig breitflächig auch zivile Opfer in Kauf genommen werden oder worden sind. Also das fügt sich in eine Strategie. Das ist jetzt kein Kommandant, der jetzt einen Fehler gemacht hat oder vielleicht seine Kompetenz überschritten hat, sondern ihm wurden diese Kompetenzen, das zu entscheiden, gewährt. Und es gibt da einfach kein Unrechtsbewusstsein, auch habe ich den Eindruck, sondern im Gegenteil, man fühlt sich legitimiert, genau das zu tun, weil wenn das sozusagen von oben so beschlossen worden ist, dass jeder männliche Palästinenser im kampffähigen Alter als Kommandant anzusehen ist, dann und man auch keine Konsequenzen befürchten muss, wenn man die erschießt, dann, und das ist ja leider so, in den letzten, das ist ja nicht der erste Gaza-Krieg, dass es eigentlich da nie Konsequenzen gab.
Ist denn dieser Krieg, um auf so eine etwas fundamentalere Ebene zu kommen, ist dieser Krieg, den Israel da führt, gerechtfertigt?
Ja, das ist echt eine schwierige Frage. Also meiner Meinung nach ist der Krieg natürlich gerechtfertigt qua des Pogroms, das die Hamas am 7. Oktober des letzten Jahres angerichtet hat, an der Grenze auf israelischem Boden, nahe der Grenze zum Gazastreifen mit über 1200 Toten und diesen fast 200 entführten Menschen. Mhm. Natürlich hat Israel ein Recht auf Selbstverteidigung. Die Frage ist, und da sind wir wieder bei dem Problem, dass wir nicht reingucken können, was genau im Gazastreifen passiert. Wie weit geht dieses Recht auf Selbstverteidigung? Netanyahu, also die Regierung in Jerusalem, hat entschieden, man wolle die Hamas politisch und militärisch vernichten. Und dies sei die angemessene Reaktion auf diesen Angriff der Hamas auf die Zivilbevölkerung in Israel. Das kann man so oder so sehen. Die Frage ist, ob diese Strategie in irgendeiner Form erfolgversprechend ist. Kann man eine politisch-militärische Bewegung vernichten? Geht das überhaupt? Oder bewirkt man damit nicht langfristig das Gegenteil? Das ist eine interne Debatte, die auch in Israel geführt wird und wo die Unterschiede der Meinung sehr verschieden sind. Ich will nur noch auf eins aufmerksam machen, was mich bei der Diskussion in Deutschland etwas verwundert. Tatsächlich ist die Mehrheit, die große Mehrheit der Israelis zwar mit Netanyahu ausgesprochen unzufrieden, mit dem Premier, aber sie unterstützt den Krieg im Gazastreifen.
Es ja. Ist ja auch deswegen, ganz aber nur, es sind ja immer noch, und das haben wir nicht vergessen, immer noch über 100 Menschen in Geiselhaft. Und ob die noch leben oder nicht, wissen wir nicht, unter welchen Bedingungen die dort vor Ort sind. Es werden wahrscheinlich fürchterliche Umstände sein. Das darf aber nicht vergessen werden. Und auch international, nur das ist, finde ich aber schon wichtig, auch nochmal dazu zu sagen, das Bewusstsein, dass diese Menschen noch in Geiselhaft sind, die schwindet. Die geraten in Vergessenheit und das ist auch ein Problem.
Klaus, also du hast ja im Grunde genommen zwei Ebenen angesprochen in deinem gerade. Die würde ich kurz nochmal trennen. Das eine ist die Frage der Legitimität des Krieges. Also ist es angemessen? Es gibt ja Leute, die UN ist eher der Meinung, dass es sich hier um eine Art Kollektivbestrafung handelt und das ist nicht konform mit dem Kriegsrecht. Die zweite Ebene, die du angesprochen hast, ist das eigentlich ein sinnvoller Krieg? Denn also ist das Ziel, das Netanyahu hat, überhaupt erfüllbar? Ist es sinnvoll oder ist es im Grunde genommen eine Fiktion, die Hamas auszulöschen? Aber Daniel, wie seht ihr sozusagen diese beiden Fragen? Also die Legitimität und jagt da Netanyahu ein Gespenst oder gibt's so eine Hidden Agenda bei den Israelis, was Gaza angeht?
Ich fürchte Letzteres, was du jetzt gerade angesprochen hast, Daniel hat es ja auch schon zu Beginn kurz skizziert, dass es einen größeren Plan gibt. Das ist ja kein Konflikt, der jetzt seit dem 7. Oktober jetzt da ist, sondern über viele Jahrzehnte hinweg. Gleichzeitig ist es natürlich so, du sprachst vom Pogrom, Klaus, ich würde das genauso auch sagen. Und der Schmerz innerhalb Israels ist sehr, sehr groß. Und das wird über Jahrzehnte und Generationen hinweg nicht zu überwinden sein. Das heißt, es muss eine Gegenreaktion geben. Insofern Recht auf Selbstverteidigung, ja. Aber der Preis ist enorm hoch. Und da sind viele unschuldige Menschen, die in Mithaftung genommen werden. Insofern muss man auch der UN-Seite recht geben, es handelt sich um eine Kollektivbestrafung. Und das wird auch bewusst so in Kauf genommen. Man muss aber auch, darüber reden wir sicherlich auch nochmal, das größere Bild aufmachen, was passiert. Oder die Terrororganisation Hamas ist ja im Nahen Osten ja durchaus verankert und hat da auch UnterstützerInnen auf verschiedensten Seiten. Das heißt, wie geht man damit um? Und wenn Israel da nicht als singulärer Player dann da am Ende sein wird. Also wir haben da viele Fragen und über Lösungsansätze werden wir hoffentlich auch nochmal sprechen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, genau, die man auch machen kann.
Da kommen wir gleich drauf, auf das deutsche Verhältnis und generell auf die Reaktion des Westens und des globalen Südens. Das hatte ich ja schon angesprochen. Daniel, wie siehst du das mit diesen beiden Ebenen?
Also die eine Frage ist, ist es gerechtfertigt? Da wird ja auch immer gesagt, Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung. Ob das noch Selbstverteidigung ist, wage ich zu bezweifeln. So, ich finde das aber auch gar nicht die entscheidende Frage, sondern die entscheidende Frage, ist es klug? Und ich halte diesen Krieg, so wie er geführt wird, definitiv für falsch. Wir haben ja gesehen, dass in der Waffenpause es zu einem Geiselbefreiung kam, im Austausch gegen Gefangene. So, das war ein Ziel der Hamas. Natürlich fällt es der israelischen Seite schwer, auf Forderungen der Geiselnehmer der Hamas einzugehen und sie überhaupt als Verhandlungspartner zu akzeptieren, weil sie will sie ja vernichten. Aber de facto ist das der Weg, über den man Geiseln befreit. Was wir sehen ist, dass diese Regierung nicht das Ziel hat, als oberstes Ziel die Geiseln zu befreien. Netanyahu hat andere Ziele. Er möchte diesen Krieg so lange wie möglich führen. Es gibt die Eskalation, Angriffe auf iranische Botschaft in Damaskus, Angriffe in Libanon. Er möchte diesen Krieg ausweiten, damit er die Unterstützung des Westens nicht verliert und vor allem, damit er nicht in Frage gestellt wird. Solange der Krieg läuft, wird er weiter regieren können. Das ist sein Kalkül. Und es gibt seine Koalitionspartner, die haben noch weitergehende Ziele. Die wollen den Gazastreifen neu besetzen, kolonisieren. Und das, glaube ich, der Streit in der Regierung oder ist auch zwischen Armee und Regierung. Ist die Armee möchte natürlich auch, dass sowas nicht passiert nochmal, ein weiterer 7. Oktober. Das heißt, sie möchte den Gazastreifen unter Kontrolle haben, egal wie. Deswegen wird auch schon eine Pufferzone errichtet. Und die irren Radikalen in der Regierung, die möchten natürlich am besten Tabula Rasa machen und die Bevölkerung vertreiben, sagen sie ja ganz offen so, und neue Siedlungen bauen. Die Pläne gibt es ja auch schon so. Das Kalkül von Netanyahu war bis zum 7. Oktober, ich habe es im Griff. Wir haben die militärisch unter Kontrolle, wir überwachen die. Die Hamas ist nützlich, weil solange es die Hamas gibt, wird es keine Zwei-Staaten-Lösung geben. Und wenn es da irgendwie zu viele Raketen aus dem Gazastreifen gibt, dann mähen wir das Gras. Das war ja die Umgangsform, wie das beschrieben worden ist. So, und dieses Kalkül ist am 7. Oktober gescheitert. Und die Frage ist, was kommt jetzt?
Ja, genau.
Und die Bundesregierung hat die Haltung, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung geben soll und dass das Völkerrecht gelten soll. Und ehrlich gesagt hätte sie schon am 8. Oktober sagen müssen, Leute, haltet euch das Völkerrecht und
da kommen wir gleich zu. Ich möchte noch ganz kurz beim Gazastreifen bleiben. Was ist das, was seht ihr für ein Szenario? Es gibt ja diese Drohung oder die Ankündigung Israels Rafah, also da, wo im Moment ein Großteil der vertriebenen Bevölkerung in Gaza ist, im Kampf gegen die Hamas, im Rafah anzugreifen. Die USA haben sich also deutlichst davor gewarnt und sagen aber, sie haben nicht den Eindruck, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Israel das vorher evakuieren würde. Das würde Monate dauern, das wollen sie nicht machen. Das heißt, es hat aber noch nicht angefangen. Also was ist sozusagen Worst-Case-Szenario, was ist Best-Case-Szenario in der weiteren Entwicklung?
Also eine Evakuierung der Menschen in Rafah ist fast unmöglich. Es sind Tausende von Personen. Also ich war selbst in Rafah und habe im Januar und konnte dort die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock begleiten und habe das ja auch gesehen und auch da dann vor Ort mit verschiedenen NGOs gesprochen. Das sind so wahnsinnig viele Menschen auf engem Raum und es gibt keine Ausweichmöglichkeiten. Also auch weil Ägypten jetzt nicht öffnet oder andere Staaten. Das heißt, irgendwo anders ein Art von Lager, ein Camp aufzumachen und die Leute erstmal dahin zu transportieren, ist eigentlich, also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und das waren Organisationen, die, was Logistik und Infrastruktur angeht, sehr, sehr versiert sind und jahrzehntelange Erfahrung haben. So, ich fürchte aber, dass diese Bodenoffensive kommen wird. wenn die Vorbereitungen dazu abgeschlossen sind. Israel führt einen Hightech-Krieg mit Drohnen, wie auch jetzt im aktuellen Fall mit den humanitären Helfern vor Ort. Das heißt, es gibt da Präzisionswaffen, ist aufgerüstet ohne Ende, auch mit Unterstützung, auch mit deutscher Unterstützung oder internationaler Unterstützung. Die Waffenarsenale sind voll mit hochkarätigem Gerät und wurde ja über Jahre auch so angehäuft. Und das heißt, im Häuserkampf, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, wird es wahrscheinlich schwieriger werden. Aber ich denke, also das ist im Moment noch so ein Drohmomentum, was man immer wieder aufbauen kann. Und dann kann man natürlich auch von israelischer Seite sagen, okay, wir machen das noch nicht, wir lenken ein, wenn wir dies, das kriegen und so weiter. Das sind ja alles Deals oder Verhandlungen, die auf dieser Ebene stattfinden. Aber ich fürchte, dass in wenigen Wochen diese Bodenoffensive stattfindet. Und dann werden wir sehr viele tausende Tote haben.
Also Rafah ist, denke ich, eine Rechnung mit zu vielen Unbekannten, um jetzt Vermutungen anzustellen, was passieren wird. Beispielsweise hat die ägyptische Seite ein großes Territorium abgesperrt und offenbar, genau das wissen wir nicht, als eine Art Flüchtlingslager vorbereitet. Ob das so stimmt und ob dort wirklich Palästinenser hin dürfen, also über die Grenze nach Ägypten, was bisher Ägypten immer ausgeschlossen hat, wissen wir nicht. Dann ist die Frage, welchen Charakter nimmt diese Offensive in Rafah eigentlich an? Also handelt es sich um einzelne Luftschläge? Handelt es sich darum, dass die israelische Armee dort einrückt? Das wissen wir auch nicht.
Wir haben schon die Rede von einer Bodenoffensive.
Ja, aber wir haben auch keine Vorstellung, wie konkret diese Bodenoffensive geht und wie weit sie auch geht. Also ich wäre jetzt einfach vorsichtig, das zu beurteilen. Aber dass so eine Offensive tatsächlich viele Zivilisten umbringen würde, ich glaube, das ist unstrittig.
Die Frage ist ja auch, wo ist die rote Linie jetzt für die USA oder die Bundesregierung? Weil also auch ohne Bodenoffensive, wenn das so weitergeht, die gegenwärtige Situation, werden Tausende an Hunger sterben. So, das steht fest. Das ist auch unumkehrbar mittlerweile. Selbst wenn jetzt groß die Grenzen heute geöffnet werden würden. Und die Frage ist, also was soll noch passieren? Es ist jetzt ein Hilfskonvoi bombardiert worden. Das ist, bringt mehr Aufmerksamkeit mit sich als 30.000 Tote. Es wurden schon vorher Hilfskonvois bombardiert, aber es waren halt Palästinenser. Jetzt sind halt ausländische Staatsbürger mit betroffen. Das bringt die jeweiligen Regierungen in Zugzwang so. Aber das ist natürlich nur das Politische. Es ist natürlich moralisch auch die Frage, eben genau diese Aushungerung und die Bombardierung von Krankenhäusern. Das Schifa-Krankenhaus ist jetzt völlig zerstört. Immer wieder mit der Ausrede, das wären irgendwelche Terrorzentralen, was dann aber nie belegt wird. Also es gibt eine systematische Zerstörung der Lebensgrundlagen im Gazastreifen. Und die Frage, ob die dann nach Ägypten vertrieben werden oder wo die bleiben sollen, ist offen. Aber die Frage ist tatsächlich, also was muss noch passieren, damit der Westen eine andere Herangehensweise.
Aber Moment, das geht mir jetzt zu schnell. Also dass im Schifa-Krankenhaus und in anderen Kliniken im Zentrum der Hamas waren, dass sich dort bewaffnete Kämpfer beworben haben, das ist bewiesen, ist da überhaupt nichts. Wie willst du auch das auch beweisen, wenn du dort keine unabhängigen Journalisten hast? Dass es keine unabhängigen Journalisten in der Gegend gibt, hat natürlich auch relativ verständliche Gründe bei einem Krieg. Von daher zu unterstellen, es handelt sich um zivile Einrichtungen, diese Krankenhäuser. Und dort ist noch nie jemand mit einer Kalaschnikow vorbeigekommen. Und eigentlich geht es nur darum, friedliche kleine Kinder zu helfen. Das ist natürlich hochgradiger Blödsinn.
Also Krankenhäuser sind besonders geschützte Einrichtungen in Kriegen. Und es wurde früher als Skandal betrachtet, wenn Krankenhäuser bombardiert worden ist. Mittlerweile haben wir uns doch leider gewöhnt. Assad hat das in Syrien gemacht. Putin macht das auch so. Aber daran darf man sich nicht gewöhnen. Und die Beweislast liegt bei den Angreifern. Also wenn Israel das behauptet, das wäre ja sozusagen die einzige Legitimation, das zu tun, was sie getan haben, und zwar breitflächig. Es gibt ja kaum noch ein Krankenhaus in Gaza, was funktioniert, dann müssen sie das auch beweisen und dann kann man nicht sagen, was passiert im Krieg.
Ich finde auch die Systematik, die du beschrieben hast, Daniel, das ist ja auch nochmal eklatant. Also wenn wir jetzt auf andere Kriegslagen in dieser Welt schauen, zum Beispiel in der Ukraine, dann berichten wir ja auch in der Taz empört darüber Angriffe auf kritische Infrastruktur, also auf Energieversorger, auf Wohngebäude, auf Schulen, Bildungseinrichtungen, Turnhallen und so weiter. Wir haben das jeden Tag in der Zeitung und die Aufregung gibt es im Gazastreifen leider nicht. Da würde ich dir zustimmen. Krankenhaus ist ein besonders vulnerables Gebäude, aber auch Kirchen, Moscheen, also religiöse Einrichtungen, die auch einen Schutzraum haben, plus Schulen, die gibt es jetzt da auch, zumindest den Berichten zufolge, nicht mehr. Und klassische Wohnhäuser. Ja? Mhm. Da findet also ein Double Standard, finde ich, statt. Und das muss man schon durchaus ernsthaft diskutieren.
Okay. Lasst uns jetzt mal zur deutschen Haltung kommen. Also ich erinnere mich daran, dass Scholz im Oktober nach dem terroristischen Überfall der Hamas gesagt hat, er hege keinen Zweifel daran, dass sich Israel an die Regeln des Völkerrechts halten werde. Merz war auch nochmal da, hat es auch nochmal gesagt, wesentlich später. Ich glaube, Scholz würde das heute zumindest nicht mehr so laut sagen. Wie hat sich die deutsche Haltung zu diesem Konflikt verändert? Hat sie sich verändert und reicht es?
Ich würde sagen, im Laufe der vergangenen Wochen erst oder zu Beginn dieses Jahres, also 2024, hat sich etwas verändert. Und ich kann das vor allen Dingen jetzt aus meiner Begleitung von Bundesaußenministerin sagen, weil ich da eben auch dabei war, dass sich da die Haltung verändert. Man muss aber auch dazu sagen, dass Baerbock von Anfang an deutlich kritischer war als Scholz. Auch wenn sie natürlich in einer anderen Position ist und da auch etwas vorsichtiger agieren musste. Sie ist jetzt bereits zum 6. Mal vor Ort gewesen und der Ton hat sich verschärft. Es geht natürlich darum, die humanitäre Lage im Gazastreifen anzuprangern, auch Hilfsorganisationen mit reinzuholen. Deutschland ist maßgeblich auch an dieser Seebrücke beteiligt, hat die EU unterstützt, als von der Leyen dann in Zypern war und da einen großen Aufschlag gemacht hat, dass dieses Ding stattfinden soll. Was es ja jetzt erstmal nicht wird, man muss auch sagen, die Hilfe an dieser Stelle ist ausgesetzt und man weiß nicht genau, wann sie wieder aufgenommen wird. Ne? Insofern hat sich der Tonfall etwas verschärft. Gleichzeitig auch immer mit dem Wording oder immer mit dem, jetzt ist es fast schon ein Nebensatz geworden, sonst war es immer der Hauptsatz, die Geiseln müssen sofort und bedingungslos befreit werden. Mhm. Das finde ich schon interessant. Im Januar war das noch der erste Satz und auch die Reise, die Tour, die sie gemacht hat, ging erst nach Jerusalem, dann war es Kairo und dann Libanon und zwischendurch noch im Westjordanland. Mhm. So. Jetzt ist die Reiseroute sozusagen umgedreht worden und man flog erst nach Ägypten und später dann, also noch nach Ramallah, um die palästinensische Autonomiebehörde zu besuchen und dann erst ja nach Jerusalem. Das sind so kleine Nuancen, da kann man, glaube ich, schon etwas daran sehen, wie sich da ein Shift ergibt. Über was jetzt noch weiterhin getan werden muss, können wir gleich nochmal zusammenreden, weil ich finde, es reicht noch nicht aus. Bei Worten darf es nicht bleiben.
Mhm. Klaus, wie siehst du die deutsche Haltung zu Israel? Das ist ja ein besonderes Verhältnis. Es ist auch 2008 hat, glaube ich, Merkel das ja beschrieben als Teil der deutschen Staatsräson, das Existenzrecht Israels. Es gibt ein besonderes Verhältnis zu Israel. Wie nimmst du die Haltung der deutschen Regierung wahr?
Prinzipiell, und darüber bin ich eigentlich froh, hat sich die deutsche Haltung gegenüber Israel nicht verändert in den letzten 6 Monaten. Das, was Tanja eben gesagt hat, ist richtig. Natürlich ist die Haltung deutlich kritischer geworden. Natürlich würde Scholz so manchen Satz auch nicht mehr wiederholen inzwischen, was die Legitimität der einzelnen Angriffe in diesem Krieg im Gazastreifen betrifft. Aber prinzipiell steht Deutschland an der Seite Israels. Prinzipiell sagt Deutschland, erkennt Deutschland an, dass es dieses Selbstverteidigungsrecht Israels nach dem Angriff der Hamas um den Gazastreifen herum gibt. Und unterstützt Israel. Es werden auch weiterhin Waffen geliefert. Ich weiß nicht genau, welche genau und wohin und welche Bedeutung die haben und ob die aktuell eingesetzt werden oder nicht. Aber es finden sicherlich solche Lieferungen statt. Und die Beziehungen sind weiterhin relativ gut. Es gibt nicht mehr allzu viele enge Unterstützer der israelischen Politik inzwischen. Im Zuge der letzten 6 Monate. Das heißt, die Zahl der Staaten, die Israel im Krieg gegen Gaza wirklich unterstützt, ist kleiner geworden. Es sind vor allen Dingen an erster Stelle tatsächlich die Vereinigten Staaten und die Bundesrepublik Deutschland. Und einige weitere Staaten auch. Und man sieht jetzt am Beispiel von Polen und von Australien nach diesem Angriff auf die Hilfsorganisation im Gazastreifen, wie schnell sich sowas ändern kann, wie schnell Staaten sagen, so geht's aber nicht.
Also Polen und Australien haben Israel dafür deutlich kritisiert.
Sehr deutlich.
Ja.
Wir müssen immer 2 Ebenen unterscheiden in diesem ganzen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel. Wir haben einerseits die staatliche Ebene zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und in diesem Fall der Regierung Netanyahu, die nun leider nun mal gewählt worden ist in diesem Land. Und wir haben andererseits natürlich diese besondere Verantwortung Israels, Deutschlands, die sich da aus dem Holocaust erwächst. Mhm. Und wir haben die Ebene des Antisemitismus in Deutschland. Und wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Krieg im Gazastreifen und der Angriff der Hamas eine sehr starke Steigerung von antisemitischen Straftaten hier im Land zur Folge gehabt hat. Und ich habe sehr viele Bekannte und Freunde, die tatsächlich Angst haben. Und zwar nicht, weil sie in der Nähe vom Gazastreifen wohnen, sondern weil sie in Neukölln wohnen. Und weil sie jüdisch sind. Und
aber helfen, den helfen den Waffenlieferungen nach Israel? Also meine Frage.
Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ob die prinzipielle Zustimmung Deutschlands gegenüber Israel von diesen Menschen anerkannt wird als ein positives Moment. Und da kann ich versichern, dass das der Fall ist.
Ja, das ist jetzt eine knifflige Frage. Also ich glaube, die USA haben ja unterstützen Israel massiv mit Waffen. Die haben gerade, glaube ich, für 14 Milliarden Waffenlieferungen genehmigt und sind pro Jahr 4 Milliarden. Deutschland hat im letzten Jahr für 300 Millionen Dollar Waffen nach Israel geliefert. Es gab jetzt, du hast es gerade angesprochen, Klaus, mit der Panzermunition. Das ist, glaube ich, so nach meinem Eindruck auf Eis gelegt. Also, aber die Frage ist ja, die sich hier stellt, die Kritik, die Biden sehr deutlich geäußert hat, die Kritik, die Annalena Baerbock sehr deutlich geäußert hat, Polen, Australien, sehr viele Staaten, Netanyahu beeindruckt das überhaupt nicht. Also er hat ja viel mehr offensiv sogar jetzt dann angekündigt, also Zwei-Staaten-Lösung, das wäre tot, das käme überhaupt nicht in Frage für Israel. Muss der Westen, muss nicht auch Deutschland, das ist die Frage, finde ich, die man ernsthaft hier besprechen muss, also Konditionierungen einführen, also zum Beispiel sagen, wenn dann. Weil diese Ankündigung und diese rhetorischen Sachen, also auch Baerbock da, das bewirkt ja offenbar gar nichts. Also wie seht ihr das? Was wäre da möglich? Daniel? Oder Klaus?
Also nur noch mal ein paar Sätze zu dieser Zwei-Staaten-Lösung, die ja international präferiert wird, auch von der Bundesrepublik, auch von den Vereinigten Staaten. Ich glaube, viele Politiker und auch ganz normale interessierte Menschen sind sich noch nicht ganz im Klaren im Westen darüber, was da in Israel geschehen ist und welche Schockwirkung das für die israelische Gesellschaft hat, was am 7. Oktober geschehen ist. Also sehr viele Menschen, die für eine Zwei-Staaten-Lösung gekämpft haben, die sich eingesetzt haben für ein friedliches Zusammenleben von Palästinensern und Israelis, haben ihre Meinung tatsächlich komplett geändert. Also das passiert auch in meinem eigenen Bekanntenkreis in Israel, dass die Hamas damit eine Linie überschritten hat, die zur Folge hatte, dass es eine weitgehende Zustimmung dazu gibt, dass man mit diesen Menschen nicht reden und nicht verhandeln kann. Und wenn wir uns anschauen, wie in der Westbank, mit welchem Erfolg dort Solidaritätsbemühungen mit der Hamas veranstaltet werden, Solidaritätsveranstaltungen und Ähnliches, dann stärkt das die Israelis, die sagen, wir wollen nicht mehr verhandeln, wir wollen mit denen nichts zu tun haben. Mhm. Das ist eine irrationale Meinung, weil in irgendeiner Form muss natürlich das eine Volk und das andere Volk nebeneinander leben. Es ist unwahrscheinlich, dass einer von den beiden Völkern sagt, ich gehe jetzt nach Hause oder irgendwo anders hin. Aber wir müssen anerkennen, dass es diese starke Bewegung gibt.
Ich glaube, da hast du völlig recht in der Beschreibung. Nur die Frage ist trotzdem, was tut man mit Netanyahu, mit dieser Regierung, die diesen Krieg führt, diesen mehr als problematischen Krieg und die gleichzeitig sagt, wir wollen keine Zwei-Staaten-Lösung. Also was tut man? Achselzuckend weiter Waffen liefern? Oder gibt es andere Möglichkeiten? Hat jemand eine Idee?
Also ich meine, das Problem ist, was Deutschland macht, es kommt zu spät und ist zu wenig. Und es ist schön, dass es jetzt irgendwie kritischere Töne angeschlagen werden, aber daraus, das muss Konsequenzen haben. Also es hätte schon längst Konsequenzen haben müssen, schon viel früher. Es hätte keinen 7. Oktober gegeben, wenn Deutschland und andere sich ernsthaft für eine Zwei-Staaten-Lösung eingesetzt hätten in der Vergangenheit. Das ist, der Konflikt hätte nicht am 7. Oktober angefangen. Und wenn wir über die Traumata und die Rachegefühle auf israelischer Seite und die Unversöhnlichkeit sprechen, müssen wir auch über eine über 50-jährige Besatzung sprechen und dem Ausmaß der Gewalt gegen Palästinenser, das in den letzten Jahren zugenommen hat. Es ist ja auch nicht der erste Gaza-Krieg. Und ich meine, der erste Gaza-Krieg, danach gab es den Goldstone-Bericht. Es gab Berichte über Kriegsverbrechen auf beiden Seiten. Es gab keine Konsequenzen. Es wird die ganze Zeit der Finger gehoben, wenn Israel mehr Siedlungen baut und Siedler mehr Palästinenser im Westjordanland erschießen. Mhm. Es passiert nichts. Jetzt wurden Konsequenzen erstmals gegen Siedler verhängt von den USA und von Deutschland.
Einreiseverbote.
Ne?
Das ist ein symbolischer Akt.
Na gut, es hat auch, also ich würde sagen, das ist ein erster Schritt, aber es zeigt, man kann und man muss Konsequenzen mit Konsequenzen drohen oder auch Konsequenzen, Sanktionen verhängen. Das machen wir in anderen Fällen ja auch. Also ich meine, Russland hat, da haben wir uns ja auch dran weggesehen, als sie die Krim besetzt haben und gedacht, das geht vielleicht vorbei. Und das hat Putin ermutigt. Wir haben 50 Jahre lang weggesehen, dass die Zwei-Staaten-Lösung immer in weitere 30 Jahre seit Oslo, immer weitere Ferne entschwindet und haben gedacht, das wird sich schon irgendwie erledigen. Das war ein Irrtum. Und deswegen müssen wir seit dem 7. Oktober uns überlegen, wie wir da rauskommen. Und dass es diese Radikalisierung auf beiden Seiten gibt, das ist problematisch, bedauerlich. Aber da kann man noch nicht sagen, das ist Demokratie, das akzeptieren wir jetzt. Wenn die halt jetzt alles erschießen, was sich bewegt im Gazastreifen, dann können wir da weg. Es gibt eine Realitätsverweigerung auf deutscher Seite, die ich nicht verstehe.
Ja, aber es ist, ehrlicherweise war doch dieser Konflikt nicht Prio 1 über viele Jahre hinweg.
Das ist das Problem.
Ja. Abgesehen davon von so kleinen, ich sage es mal bewusst euphemistisch, Scharmützeln, was es nicht war, ja, ein bisschen mehr als das, war das nicht auf der Agenda Top 1 oben. Und dann kam der russische Angriffskrieg und dann war sowieso solche Konflikte, die seit Jahrzehnten schwelen und die sehr, sehr schwierig, wenn vielleicht auch unlösbar sind. Das gibt es ja auch nochmal. Aber wenn wir jetzt über Lösungsansätze sprechen wollen, ich finde, dass durchaus schärfere Sanktionen auch gegen radikale Siedler verhängt werden könnten. Nicht nur Einreiseverbote, sondern auch andere. Bei russischen Oligarchen haben wir das auch mehr oder minder hingekriegt. Da würde es sogar auch auf EU-Ebene, würde ich sagen, eine deutliche Einigkeit geben, da auch nochmal verschärft heranzugehen, weil auch innerhalb der EU gibt es ja auch viele Staaten, die deutlich kritischer der israelischen Regierung waren als Deutschland. Also da hätte man ein Vehikel. Und natürlich muss man auch darüber sprechen, ob Rüstungsexporte nicht deutlich reduziert werden oder auf Eis gelegt werden müssen. Andere Staaten haben das bereits auch gemacht. Kanada zum Beispiel jetzt aktuell. Darüber könnte man natürlich auch nachdenken. Andererseits kommt da auch eine Menge Cash rein, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Die werden teuer verkauft und man steht dann wieder in dieser Verantwortungsgeschichte, Klaus, die du skizziert hast. Ich will aber noch mal einen Satz, ist mir schon wichtig, noch mal zu sagen, dass auch selbst unter der zweiten, dritten Generation von Holocaust-Überlebenden auch diese Haltung herrscht. Weil dieses Trauma dürfen wir, glaube ich, nicht unterschätzen, dass dieser Schmerz nie wieder passieren darf. Ja, dieses nie wieder wird natürlich so auch eingeordnet. Und ich bin da auch mit vielen Leuten in Kontakt und bin erstaunt über die Vehemenz, über die aggressive Haltung von Menschen, die eigentlich vor dem 7. Oktober immer an ein friedliches Zusammenleben wirklich geglaubt haben und da wirklich sehr viel Hoffnung reingesetzt haben und auch gesagt haben, unsere Kinder und die Generationen danach, wir müssen dafür sorgen, dass wir gut zusammenleben können. Und das wurde jetzt alles ausgelöscht. Natürlich über die historischen Ereignisse. Und leider, das wird Generationen brauchen.
Ich glaube, wir brauchen nicht über die Zwei-Staaten-Lösung momentan zu diskutieren. Die ist so weit weg derzeit, wie sie seit Jahrzehnten nicht weg war.
Das ist richtig, aber wenn Netanyahu das sagt, bedeutet das ja Besatzung forever.
Nein, das wollte ich damit eben nicht sagen. Also, mir geht es darum, dass man jetzt nicht über die Zwei-Staaten-Lösung diskutieren muss, sondern jetzt muss man über eine Lösung in dem Gaza-Konflikt erstmal diskutieren. Ist die Hamas ein Verhandlungspartner international? Soll sie ein Verhandlungspartner für Israel sein? Ziemlich unvorstellbar, dass das der Fall sein kann, wenn vorher eine Terrororganisation 1200 Menschen umbringt und 200 Geiseln mitnimmt und von denen auch diverse noch ermordet. Welche Art von Regime soll im Gazastreifen herrschen? Das ist vollkommen unklar.
Ich würde dafür plädieren, zu sagen, also Deals macht man mit Feinden. Also das ist, glaube ich,
Die haben ja schon verhandelt. Also die Geiselbefreiung, die 100 Geiseln, die befreit wurden, sind befreit worden, indem mit der Hamas verhandelt worden ist. Das muss einem nicht gefallen. Aber Fakt ist, das ist der Weg. Und die Hamas, du hast es selbst gesagt, wird sich nicht vernichten lassen. Also
die Frage ist aber auch, wie stark ist tatsächlich die Rolle Deutschlands und welche Bedeutung hat Deutschland überhaupt als Verhandler dazwischen? Ne? Also Baerbock und andere reisen jetzt ja nicht nur jetzt immer nach Israel oder Ägypten, sondern auch nach Katar, nach Saudi-Arabien. Da wird dann versucht, über besondere Wirtschaftsdeals vielleicht sich da noch ein Standing zu erarbeiten. Ich befürchte aber, dass die Rolle Deutschlands in diesem Gesamtkomplex deutlich überschätzt wird. Die USA sind die wichtigsten.
Also die USA sind die Hardwährung.
Wir sind der zweitgrößte Waffenlieferant und da haben wir schon etwas in der Hand, wenn wir das benutzen wollen. So, wir haben uns natürlich abhängig gemacht von den USA und sind nur die Beifahrer. Aber de facto sind wir sehr, sehr wichtig im Nahen Osten. Und auch in der EU sind wir ja die Bremser. Also man muss sich klar machen, dass die EU eine viel härtere Haltung gegenüber der israelischen Regierung hätte, wenn Deutschland nicht bremsen würde. So. Mhm. Das halte ich für ein großes Problem.
Wir sind zweitgrößter Waffenlieferant, ja, aber mit welchem Abstand?
Mit riesigem Abstand. Ja, aber trotzdem ist ja die Frage der Konditionierung, diese Debatte gibt es ja auch in den USA, auch bei den Demokraten. Also durchaus Leute aus der Mitte, bei den Demokratischen Partei, die sagen, das geht jetzt nicht mehr so weiter. Wir können nicht solche Mengen von Waffen an Israel liefern, ohne eine Konditionierung. Wir müssen das binden an Verwendung, wir müssen das binden an politische Forderungen. Also das ist jetzt in Deutschland irgendwie kommt das relativ exotisch offenbar an, aber in den USA ist es eine Debatte in der Mitte der politischen Landschaft. Und da stellt sich schon die Frage nochmal, was könnte Deutschland tun? Was für Sanktionen wären da möglich? Es gibt ja in der EU Länder wie Spanien zum Beispiel, die sagen, wir müssen, oder auch Frankreich oder sogar Großbritannien teilweise, gibt es Stimmen, die sagen, wir müssen einen palästinensischen Staat anerkennen. Also ist die Frage, wäre das irgendwie ein Weg? Oder wäre diese Sache mit dem, die Hartwährung in Außenpolitik sind Waffenlieferungen. Und wäre das sinnvoll, wenn Deutschland sagen würde, wir liefern weiter Waffen nach Israel, aber nur, wenn es einen Waffenstillstand gibt?
Es ist überfällig. Also ich weiß nicht, was noch passieren soll, damit das passiert, weil Deutschland hat Gewicht und ich habe den Eindruck, dass man sich blind und taub und stumm stellt, um nicht der Realität ins Auge zu sehen, was da gerade passiert und welche Verantwortung man selbst hat. Historisch, natürlich ist Deutschland hat eine besondere Verantwortung, meiner Meinung nach nicht nur für Israelis, sondern auch für Palästinenser, weil wir eine Rolle in diesem Konflikt gespielt haben, historisch, so, indem wir Israel immer unterstützt haben. Und wir hätten schon viel früher das mit Konditionen verbinden sollen, meiner Meinung nach. Die Frage ist ja, was heißt Solidarität mit Israel? Also das ist ja nicht originell, das Bild, aber wenn der beste Freund betrunken ins Auto steigt, dann würde ich ihm nicht den Schlüssel geben. So. Wir geben den Schlüssel. Das tun wir seit einer gesamten Weile. Mhm. Und die Verantwortung, die wir haben, ist eben für beide Seiten. Und das ist in unserem eigenen Interesse. Und wenn die Regierung eben auf diesem selbstmörderischen Kurs ist gerade, den sie hat, dann ist unsere Verantwortung als Bundesregierung, als Deutschland, wäre es zu sagen, das ist nicht im Interesse Deutschlands, das ist nicht im Interesse auch des Landes. Und Solidarität heißt für mich Solidarität mit den Angehörigen der Geiseln, die nämlich zum Teil wollen, dass Israel genau das tut, Netanyahu genau das tut, nämlich verhandeln mit der Hamas, damit die Geiseln freikommen. Solidarität heißt mit den Leuten, die eine Zukunft für dieses Land wollen. Und ich sehe keine Zukunft für dieses Land, keine positive, wenn diese Regierung diesen selbstmörderischen Kurs weitertreibt. Und zum anderen Punkt, Schutz jüdischen Lebens, was heißt das eigentlich? Schutz jüdischen Lebens heißt für mich, dass wir alles tun müssen in Deutschland, dass Juden hierzulande sicher sind. Das gilt auch für Juden, die kritisch gegenüber der israelischen Regierung sind. Und das heißt, dass denen nicht dann auch noch, dass die dann nicht auf Demonstrationen verhaftet werden sollten oder dass denen Redeverbot erteilt werden soll und dass sie ermahnt werden sollen, wie Yuval Abraham, der Regisseur, dass sie angeblich antisemitisch sind. Und dann kriegen sie in Israel Morddrohungen. Das ist für mich nicht Schutz jüdischen Lebens.
Mhm.
Also die Geschichte der Waffenlieferung von Deutschland an Israel ist ja sehr lang. Das hat begonnen schon Mitte der 50er Jahre unter Konrad Adenauer und war Teil des sogenannten Aussöhnungsprozesses, weil das ein sehr einseitig gedachter Prozess von Deutschland war und nicht unbedingt einer, der von Israel ausgegangen ist. Israel hatte diese Waffen damals sehr dringend nötig, weil die USA damals eben noch nicht der zentrale Waffenlieferant für Israel war und es auch Schwierigkeiten mit anderen europäischen Ländern wie Frankreich und Großbritannien damals von israelischer Seite her gegeben hat, aus Gründen, die wir jetzt mal dahingestellt lassen. Von daher haben diese Waffenlieferungen ein konstituierendes Element sind es für die Beziehungen zwischen Israel und Deutschland. Ich würde dringend davor abraten, diese Waffenlieferungen jetzt zur Diskussion zu stellen, wegen eines aktuellen Konfliktes wie dem Krieg im Gazastreifen. Wir wissen übrigens nicht, was es im Gegenzug für diese Waffenlieferung gibt. Was wir wissen, ist, dass die Bundesrepublik jetzt Drohnen in Israel kauft, und zwar offenbar ja in großer Zahl und in dem Bereich, in dem die Bundeswehr bisher, sagen wir mal, sehr schwach aufgestellt ist, ganz offensichtlich nachrüstet mit israelischer Hilfe. Und da Israel, wie bekannt, eines der fortschrittlichsten Hightech-Länder auch im Bereich von Rüstung ist, kann man sich denken, dass das möglicherweise auch ein Geschäft auf Gegenseitigkeit sein könnte. Es nützt nicht, darüber zu spekulieren, wir wissen das einfach nicht. Aber ich
das ist natürlich dafür, für Journalisten ein äußerst unbefriedigender Zustand.
Das ist leider richtig. Aber
also auch für die kritische Öffentlichkeit ein unbefriedigender Zustand.
Ehrlich gesagt, das ist ein Punkt, den ich wirklich nicht verstehe. Es gibt, du sagst in Gaza, wir wissen nicht genau, was da passiert. Mich erstaunt der mangelnde Ehrgeiz deutscher Journalisten und durch die ganze Bank hinweg das herauszufinden, weil andere, New York Times, BBC, CNN, Washington Post, haben da mehr Ehrgeiz entwickelt und können uns sagen, was da passiert ist. Und das ist nicht schön, was da passiert ist. Das heißt, ich habe den Eindruck, es gibt eine bewusste Verdrängung, das nicht nur auf den politischen Spektrum bezieht, sondern eben auch auf die mediale Öffentlichkeit. Man will gar nicht so genau wissen, was da passiert, weil wenn man das wissen würde und sich klar machen würde, diese Realitätsverweigerung, das ist einfach, das ist
aber Daniel, weder die Washington Post noch die New York Times oder die BBC oder wer auch immer haben Kollegen, Redakteure dort im Gazastreifen vor Ort. Das ist ein Problem, das betrifft tatsächlich alle. Sie haben mehr oder weniger Stringer dort.
Das bringt mich zu einem anderen Punkt. Es sind es sind 90 palästinensische Journalisten im Gazastreifen getötet worden. Da kann man fragen, Zufall oder nicht. In der Vergangenheit, Shirin Abu Akleh wurde gezielt erschossen im Westjordanland. Da gab es auch dann Ermittlungen und so weiter. Es hat die israelische Armee eingestanden. Es gab keine Konsequenzen. Bei den 90 weiß man es noch nicht so genau. Die Empörung hierzulande darüber fehlt mir. Also, und dann zu sagen, wir wissen nicht so genau, was da passiert, 90 Journalisten sind tot, sowas passiert im Krieg, ist mir zu wenig, ehrlich gesagt. Da sind andere Organisationen, auch im Ausland, Presseorganisationen weiter, die sagen, da muss was passieren. Also die Reporter ohne Grenzen sind, glaube ich, nach Den Haag gegangen und haben gesagt, das sind Kriegsverbrechen. Das muss man so benennen. Und daraus muss man Konsequenzen ziehen.
Ja, wenn man Presse- und Meinungsfreiheit wirklich ernst nimmt, dann müssen auch Journalisten reingelassen werden. Und zwar von internationalen Medien überall. Es gibt ja gab ja so ein paar Embedded-Journalism-Geschichten, wo man dann mit der Armee reingefahren ist. Können wir auch kritisch betrachten. Da gab es dann auch einige deutsche Journalisten, die da dabei waren. Ich finde das nach wie vor trotzdem wichtig, auch bei sowas mit dabei zu sein, dass man wenigstens einen Eindruck bekommt. Und allein schon das Ausmaß zerstörter Gebäude zu sehen, gibt dir schon einen Eindruck. Da musst du keine toten Kinderleichen betrachten. Mhm. Gut, aber das bringt uns jetzt ein bisschen weg von der eigentlichen Lage, weil natürlich das eine schwierige Frage ist. Was tun wir da? Ich will aber nochmal auch deutsche Position international oder deutsche Rolle an sich international. Du sagst, man hat Gewicht, ja, okay, aber wirklich so viel Gewicht, wie vielleicht auch dem beigemessen wird der deutschen Bundesregierung. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, dass andere Player viel wichtiger wären. Und da könnte Deutschland nochmal stärkeren Einfluss nehmen, was ja zum Teil auch getan wird. Saudi-Arabien, Katar, Libanon. Libanon ist ein wichtiger Player da, obwohl die Regierung auch sehr instabil ist, das ist mir schon auch klar, da reinzugehen, auch auf Ägypten einzuwirken. Also nochmal, Baerbock hat ja dann ihre Reiseroute geändert. Auch das ist ein kleines Zeichen, wie man da reingehen kann. Und da könnte man sicherlich nochmal verschärft mehr tun. Und wir wollen ja am Schluss auch nochmal über den Großkomplex reden. Also man braucht internationale Verbündete, um Israel weiterhin unter Druck zu setzen. Und das ist an anderer Stelle, weil durch den russischen Angriffskrieg sich auch die Gemengelagen und so weiter verändert haben, ist das deutlich schwieriger
geworden. Aber weiter unter Druck zu setzen, ich meine, das war die USA im Sicherheitsrat, die jetzt zum ersten Mal sich enthalten haben bei einer israelkritischen Resolution. Enthalten. Deutschland hat sich auch mal enthalten im Oktober oder im November war das UN. Da hat der Westen gewissermaßen irgendwie ja, nein, Enthaltung gestimmt. Also, aber der Druck auf Israel, der ist ja bis jetzt, wenn ich das richtig sehe, doch nur rhetorisch. Also das ist auch eine Währung, Rhetorik, aber keine, die Netanjahu in irgendeiner Weise beeindruckt. Also muss man da nicht ein bisschen kreativer werden?
Absolut.
Also was seht ihr da für Möglichkeiten?
Echten Druck können nur Verbündete ausüben. Das sind die USA, das sind Deutschland. Und das sind auch die einzigen beiden, die noch zu Israel halten. Das hast du ja selbst gesagt. Also in den Abstimmungen im Sicherheitsrat und anderswo steht Israel mit den USA und Deutschland recht alleine da und Deutschland isoliert sich weltweit, also, und macht sich auch unglaubwürdig. Ich glaube, das ist noch ein anderer Punkt. Mhm. Wie soll man denn, wir haben 2 Jahre lang geworben für eine regelbasierte Weltordnung und das Völkerrecht und
in Bezug auf den Ukraine-Krieg.
In Bezug auf den Ukraine-Krieg. Ja. Und jetzt sagen wir, tut uns leid aufgrund unserer historischen Belastung. Ich weiß auch gar nicht, warum das ein Grund sein soll, jetzt vom Völkerrecht abzusehen, aber da sind wir leider befangen und können da uns nicht ans Völkerrecht halten. Das versteht außerhalb Deutschlands wirklich niemand.
Klaus.
Ich glaube, darum geht es nicht. Ich glaube, es geht darum, ob jetzt ausgerechnet Deutschland der Richtige wäre, um die Ratschläge an die israelische Regierung und damit natürlich auch an die Israelis weiterzugeben und ihnen zu sagen, ihr müsst dieses oder jenes tun, sonst bekommt ihr dieses oder jenes, was ihr aber dringend haben wollt. Leider gar nicht mehr. Ich glaube nicht, dass Deutschland der Richtige ist, um genau eine solche Erziehungsmethode mit dem Rohrstock durchzuführen. Deswegen finde ich diese Idee falsch.
Aber warum ist Deutschland, ausgerechnet Deutschland, derjenige, der den Palästinensern sagt, die müssen das nun mal einfach hinnehmen, weil aufgrund unserer historischen Verantwortung können wir leider keine, nicht mehr als irgendwie mit den Finger heben und nicht mehr machen für euch. Also das ist ja von Anfang an, wenn man es die deutsch-israelischen Beziehungen angeht, ein Vertrag zu Lasten Dritter gewesen. Wir haben Waffen geliefert, Israel hat uns Absolution erteilt, das war zu sagen, das Buch von Daniel Mabecki, was du besprochen hast, zu zitieren.
Also Klaus hat das gerade in der Taz besprochen.
So, das war der Deal und der ging aber schon immer zu Lasten der Palästinenser.
Und die Palästinenser haben in den 50er, 60er Jahren bei der Frage von Waffenlieferung nicht die geringste Rolle gespielt. Es ging dabei.
Sie waren Opfer der Vertreibung und der.
Es ging dabei um die Frage eines Konflikts zwischen Staaten, Israel, Saudi-Arabien, Ägypten, Libanon, Syrien und nicht um die Palästinenser. Die waren auf der politischen Bühne ja gar nicht präsent.
Fakt ist, dass wir sozusagen gerne aus historischen Gründen Israel unterstützen wollen, aber die Rechnung immer um die Palästinenser machen an der Stelle. Und die sind die Leidtragenden an der Stelle. Das muss man in die Rechnung mit einbeziehen und sich fragen, wie kann man sich positionieren gegenüber allen Seiten in diesem Konflikt.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt mit diesem doppelten Standard. Also ich glaube, viele Länder auf dieser Welt, im sogenannten globalen Süden, Begriff für sehr heterogene Länder ist, aber da herrscht doch der Blick vor, dass dies ein kolonialer Konflikt ist. Also so sehen die das. Es gibt ja auch koloniale Aspekte dabei, würde ich sagen, aber die haben eben einen ganz anderen Filter als in Deutschland, auf diesen Konflikt zu schauen. Und da sehen die, dass sozusagen der Westen eben die falsche Seite unterstützt, also im Grunde genommen eine Wiederholung von kolonialen Mustern. Also man predigt Menschenrechte und praktiziert aber im Grunde genommen Unterdrückung und Rassismus. Und das ist das Prisma, durch das viele Länder darauf schauen. Und das nützt der deutschen Außenpolitik jetzt nicht so besonders. Also wie geht deutsche Außenpolitik damit um? Was machen wir jetzt? Du warst ja mit Frau Baerbock unterwegs. Was gibt es denn da so für Ideen im Außenministerium?
Nicht so viele, leider. das muss man leider sagen. Vielleicht nochmal zum Thema globaler Süden noch einmal kurz ausgeholt. Also, das ist richtig, was du sagst, dass es insbesondere in vielen Staaten als Kolonialkonflikt so betrachtet wird. Nicht umsonst gab es ja auch die Klage von Südafrika von dem Internationalen Gerichtshof, die noch verhandelt wird. Das ist ja nicht außergewöhnlich, dass Nicaragua hat jetzt eine weitere Klage gegen Deutschland angestrengt. Nochmal interessant, auch Nicaragua für sich, aber auch das spielt natürlich mit rein.
Gegen Deutschland angestrengt? Ja, gegen Deutschland.
Aber warum? Die deutsche Haltung im Gaza-Konflikt. Natürlich muss man da vorsichtig sein. Aber trotzdem ist allein dieser Vorstoß ein hochsymbolisches Argumentation, die dann da. Die wird nicht durchkommen, das ist schon klar. Würde ich jetzt sagen, wird aber in der kommenden Woche verhandelt werden, ist interessant. So, aber als vor mehr als 2 Jahren der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begann, war klar, dass sich auf der Welt die Mengelage deutlich verschieben wird. Da ist auch eine Annalena Baerbock durch die Welt getingelt und hat für Verbündete gestimmt oder darüber getrommelt und versucht, Staaten ins Boot zu holen, insbesondere auf dem afrikanischen Kontinent. Dort waren die Russen und die Chinesen bereits zuvor und da musste man schauen, okay, auf welcher Seite befindet ihr euch eigentlich? Ich glaube, um es jetzt mal doch nicht ganz negativ auszudrücken, es gab gute Versuche mit verschiedenen Staaten auf Augenhöhe eine neue Beziehung, ein neues Verhältnis einzugehen. Das alles wurde seit dem 7. Oktober systematisch wieder kaputt gemacht. Das sind ganz zarte Pflänzchen, die muss man wirklich ganz vorsichtig behandeln. Und jetzt gibt es da wieder einen Turn. Und das halte ich für extrem gefährlich, weil wir wissen nicht, wie lange der Krieg in der Ukraine noch andauert. Ein Ende ist leider nicht in Sicht. Es droht sich an oder es droht, dass es noch viele, viele Jahre geht. So, wir haben da eine große Baustelle quasi, die fürchterliches Leid bringt. So, und gleichzeitig haben wir die internationalen Verbündeten, die ganze Bande bröckelt. Jetzt haben wir den Konflikt im Gaza und es erschwert das Ganze nochmal. So, was können wir tun? Ich habe den Eindruck, dass nach wie vor, wir hatten es ja auch gerade schon diskutiert, nach wie vor in der Zwei-Staaten-Lösung festgehalten wird. Das ist das eine. Ich sehe im Moment keine Möglichkeit, da irgendwie voranzukommen. Das ist eigentlich bisher, dieses Projekt ist tot. Wir haben die Gründe ja auch dafür schon genannt. Womit man versucht, über humanitäre Hilfe, über Entwicklungszusammenarbeit das ranzubringen, also sprich jetzt schon über das Thema Wiederaufbau zu sprechen. Das halte ich übrigens für eine große Verantwortung Deutschlands, auch aus der Historie heraus betrachtet, dass man da viel stärker reingehen muss. Aber wir sind noch nicht an diesem Punkt. Das heißt, was versucht man? Große Pendeldiplomatie, hin und her zu reisen, mit den einzelnen Playern zu sprechen und den Sprech, den man jetzt auf der Bühne präsentiert, weiter anzuhalten.
Ich meine, das ist natürlich, gerade weil Deutschland ja außenpolitisch so eine Softpower-Rolle spielt, ne? Im Grunde nicht so als große Militärmacht, sondern eben Softpower, ist es natürlich besonders arg wahrscheinlich, diese Partei, so wird es ja gesehen, einseitige Parteinahme für Israel und Double Standards und was das alles dann aufruft. Also das trifft deutsche Außenpolitik, glaube ich, schon sehr, sehr im Kern. Ne? Die Frage ist, Klaus, Daniel, ist denn dieser Blick sozusagen, den es da in Lateinamerika, in Afrika, in Indien gibt, dass da der Westen sich doppelmoralisch verhält? Ist das berechtigt?
Ich halte es für nicht berechtigt, weil der konkrete Anlass, warum diese Länder jetzt Deutschland vorwerfen, einseitig für Israel Partei zu ergreifen, ist natürlich der Gaza-Krieg. Aber der Hintergrund ist eine Konstruktion von Politik und Geschichte, die einfach historisch nicht stimmt, nicht stimmig ist, weil es geht um eine Verkürzung des Konflikts zwischen Arabern und Juden in der Region auf ein angeblich koloniales Projekt, den Zionismus nämlich. Und das stimmt an so vielen Punkten nicht, dass wir eine eigene Sendung bräuchten, um das aufzuklären.
Mehrere eigene Sendungen. Ja, ganz bestimmt. Wir machen eine Reihe. Die Geschichte des Zionismus und des Nahostkonflikts. Ja. Nee, aber also du meinst, du hättest deswegen für historisch nicht angemessen. Ja. Es gibt aber koloniale Aspekte
finde ich aber gar nicht das Relevante. Ja. Relevant ist das Völkerrecht. Also Fakt ist, wir haben die Besatzung der Krim nicht anerkannt und wir haben gegen Russland Sanktionen verhängt, weil sie sich nicht an das Völkerrecht halten. Das ist die Argumentation, mit der wir weltweit hausieren gehen. So. Und da fragt uns der Rest der Welt, ja, wer hattet es denn an anderer Stelle damit? Und dann sehen sie, dass wir seit 50 Jahren eine Besatzung akzeptieren im Westjordanland und mitfinanzieren teilweise, was ja letztendlich zur Aufrechterhaltung auch der Besatzung beigetragen hat. Und deswegen ist schon die Frage, wo geht's denn hin? Und die Zwei-Staaten-Lösung müssen wir natürlich als Ziel weiterhin im Auge behalten. Es ist ehrlich gesagt auch die einzige Möglichkeit für eine friedliche Lösung in der Region. Die Alternative ist Besatzung für immer. Das heißt auch militärischer Widerstand, Terror für immer, muss man sich klar machen. Und wir wissen nicht, was das in 20 Jahren dieser Krieg für Folgen haben wird oder in 30 Jahren. Also wir reden hier über Traumata. Palästinenser erinnern sich heute noch an die Nakba. Sie werden sich auch in 100 Jahren noch an diesen Gaza-Krieg erinnern. Nicht nur Israelis, an den Terrorangriff der Hamas. Auch Palästinenser werden sich noch sehr, sehr lange an diesen Angriff erinnern. Wir wissen noch gar nicht, wo das hingeht. Und es geht in keine gute Richtung, sage ich nur. Und wir stehen da auf der falschen Seite als Deutsche, weil wir uns nicht klar zum Völkerrecht bekannt haben in der Vergangenheit, sondern auch jetzt, wenn Südafrika vor den internationalen Gerichtshof zieht mit dieser Genozidklage, wofür sie plausible Argumente haben, das ein Genozid zu nennen, finde ich aber gar nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass Deutschland das einfach so wegwischt und sagt, entbehrt jeder Grundlage, wir stellen uns auf die Seite Israels. Das ist falsch. Das ist einfach nicht Konsequenz und widerspricht auch den Werten, denen sich Deutschland eigentlich verpflichtet hat im Zweiten Weltkrieg.
Ich stimme da ausdrücklich nicht zu. Und ich glaube, dabei belassen wir es dann auch.
Okay, we agree to disagree. Ich bedanke mich bei euch für diese sachliche, erhellende Debatte. Wir bedanken uns auch bei Daniel Fromm für die Produktion dieses Podcasts und bei Chanset Ipcina für die Redaktion. Wenn ihr Fragen habt oder Kritik loswerden wollt, gerne an bundestalk@taz.de. Teilt uns in sozialen Netzwerken, wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder gefällt. Und wenn ihr Geld übrig habt, ist es auch nicht so schlecht. Dann wäre das tatzahlig. Danke und bis nächste Woche und ciao.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.